Laudetur Jesus Christus. Young Radio. Das Jugendmagazin von Radio Vatikan.
Liebe Freunde von Radio Vatikan, bevor wir die Sendung beginnen, wünschen wir von der Redaktion all unseren jungen und junggebliebenen Hörerinnen und Hörern ein gesegnetes neues Jahr. Aus dem Studio in Rom begrüßt euch ganz herzlich Mario Galgano. In der heutigen Sendung hören wir die Sternsinger singen. Und wir werden dann mein Heimatland, die Schweiz, besuchen und in Genf Halt machen, wo das 30. TC-Treffen stattfand. Die Sendung wird auch sportlich angehaucht sein. Dazu hören wir einen Fußballexperten über Gott und den Lederball reden. Doch zuerst gibt es Nachrichten mit Gudrun Seiler.
Vertreter der katholischen und der russisch-orthodoxen Kirche wollen sich 2008 alle 3 Monate zu einem Austausch treffen. Das vereinbarte die orthodox-katholische Arbeitsgruppe von Russland bei einer Begegnung in der Außenabteilung des Moskauer Patriarchats. Themen des Gesprächs waren außerdem eine verstärkte Zusammenarbeit im Medienbereich, der Bau neuer katholischer Kirchen in Russland sowie die Rückgabe von Kirchen, die nicht mehr für Gottesdienste genutzt werden. In Kenia haben die Bischöfe zu einem Ende der Gewalt und zur Überprüfung der umstrittenen Wahlergebnisse aufgerufen. Der Appell ist von Kardinal John Nyoye von Nairobi und 23 weiteren Mitgliedern der kenianischen Bischofskonferenz unterzeichnet. Nach Schätzungen von Caritas sind mehr als 100.000 Menschen in Kenia vor der eskalierenden Gewalt auf der Flucht. Der indische Premierminister Manmohan Singh hat versprochen, die Christen des Landes besser zu schützen. Die Regierung werde alle notwendigen Schritte unternehmen, um die Religionsfreiheit zu sichern, heißt es in einem Schreiben Singhs an die Witwe des 1999 ermordeten Missionars Staines. Bei Überfällen extremistischer Hindus waren zu Weihnachten im ostindischen Bundesstaat Orissa 5 Menschen getötet worden. In der Schweiz hat eine kirchliche Reformgruppe in Luzern den Bischof von Chur, Vitus Huonda, dazu aufgefordert, das Verbot der Laienpredigt zurückzunehmen. Huonda hatte ein solches Verbot vor Weihnachten angekündigt. Gott sei nicht Mensch geworden, um einigen zölibatären Männern eine Vorrangstellung unter den Menschen zu geben, heißt es in dem Schreiben der Kerngruppe des Luzerner Manifests.
Das waren die Nachrichten.
Einen frohen Neujahrsgruß richte ich an alle deutschsprachigen Brüder und Schwestern. Unter ihnen grüße ich besonders die Sternsinger aus Deutschland und ihre Begleiter, die in diesen Tagen die 50. Aktion Drei König singen des Kindermissionswerkes durchführen.
Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind.
Festlich gekleidet und mit einem Stern vorneweg sind jedes Jahr rund um den 6. Januar in ganz Deutschland 500.000 Sternsinger unterwegs. In beinahe allen der mehr als 12.500 katholischen Pfarrgemeinden bringen sie als Heilige Drei Könige mit dem Kreidezeichen C+M+B den Segen Christus Mansionem Benedicat, Christus segne dieses Haus zu den Menschen, und sammeln für notleidende Gleichaltrige in aller Welt. Im Januar 2008 feiern die engagierten Mädchen und Jungen ihre 50. Aktion Drei Königs singen. Eine Gruppe von ihnen war zu Gast in Rom. Und was haben sie da gemacht? Das erzählt uns Kai.
Kirchen, also besichtigt, dann waren wir im Petersdom. Also wir haben einiges gemacht.
In den Pfarrgemeinden vor Ort engagieren sich zahlreiche unterschiedliche Gruppen als Sternsinger. Markus und Niklas erzählen uns, wieso sie Sternsinger sind.
Weil mir das gefällt, anderen armen Kindern zu helfen, ja, und insgesamt jedes Jahr gleiche Freunde zu treffen, die man vielleicht vorher nicht sieht.
Weil es Spaß macht, ja, den Kindern zu helfen, und weil es ja halt Spaß macht, mit anderen Leuten das halt zu singen.
Wieso sollte man eigentlich Sternsinger sein?
Manchmal bekommt man halt auch was zu essen. Leute kommen, lassen einen dann reinkommen.
Dass man anderen Leuten helfen kann, die eben Hilfe nötig haben, und es auch wirklich Spaß macht. Man kann sich da also seine Sternsinger-Truppe aussuchen und man ist da wirklich stundenlang unterwegs, und das macht auch richtig Spaß.
aber auch, dass man das Gefühl hat, anderen Kindern zu helfen.
Nun, Markus, Niklas und Kai, die waren diese Woche beim Papst. Und zwar beim Gottesdienst für das Hochfest der Gottesmutter Maria, also am 1. Januar, haben sie die Gaben zum Altar gebracht.
Es waren drei und ein Sternträger dabei, die das Kostüm dabei hatten und es dann eben während des Gehen angezogen hatten.
Mit dabei war natürlich auch Monsignore Winfried Pilz. Seit 2000 ist Monsignore Pilz Präsident des Kindermissionswerkes Die Sternsinger und leitet damit die Sternsinger-Aktion in Deutschland. Wieso, Monsignore Pilz, seid ihr eigentlich nach Rom gekommen?
Es ist schon das vierte Mal, dass eine Sternsinger-Gruppe aus Deutschland hier nach Rom kommen darf, um am 1. Januar mit dem Heiligen Vater das neue Jahr zu eröffnen. Das war beim Beginn des Millenniums so, im Jahr 2001. Und das ist jetzt so, weil wir ja in Deutschland ein Jubiläum haben. Das 50. Mal Aktion Drei Könige singen. Ja, und es gibt fast nichts Besseres, als das neue Jahr so zu beginnen.
Wer hat denn euch eingeladen? Ist das quasi wirklich vom Heiligen Vater, der gesagt hat, ich möchte die Sternsinger?
Wir haben uns selber eingeladen. Wir haben gefragt, ob das nicht sinnvoll wäre und haben hier sehr offene Türen gefunden. Also wirklich schon vom ersten Mal an schon eine große Bereitschaft, die Sternsinger hereinzulassen. Und ich stelle fest, dass die Leute wirklich zu strahlen anfangen, wenn die Sternsinger da einziehen, dass das Fernsehen offenbar sie sehr stark wahrnimmt, weil es ja ein nochmal eigener Farbtupfer ist in der großen festlichen Liturgie. Ja, und ich merke auch, dass die zuständigen Verantwortlichen der Liturgie, die Kardinäle und auch der Papst, sichtlich bewegt und erfreut sind, wenn sie kommen.
Gibt es eine Botschaft, die ihr jetzt hier nach Rom mitgebracht habt?
Normalerweise haben wir eine Botschaft, die sich aus einem bestimmten Beispielland heraus entwickelt, aus der dortigen Problematik. Also das letzte Mal war zum Beispiel Madagaskar, die Bewahrung der Schöpfung. Aber dieses Mal haben wir kein besonderes Beispielland, sondern blicken auf die ganze Welt. Da hat eine Kölner Schule einen großen Erdglobus gezeichnet mit vielen Sternsingern drumherum. Und das Motto ist Sternsinger für die eine Welt. Das ist diesmal die Botschaft. Denn Sternsinger haben in der Tat eine Weltperspektive. Und es gibt auch schon viele Länder in der Welt, die das deutsche Beispiel imponierend finden und sogar auf ihre Weise nachmachen.
Ach ja, die drei Sternsinger wollten noch jemand grüßen.
Wir grüßen die Sternsinger Glen, Grefrat und Karst.
Wir bauen Brücken über tiefe Gräben, Brücken in die ganze Welt. Und über diese Brücken gehen die Kinder unter Gottes Himmelszelt.
Moment mal, C plus M plus B. Das bedeutet Christus Mansionem Benedicat, Christus segne dieses Haus. Heißt das nicht Kaspar, Melchior und Balthasar? Urte Potschuweit ist dieser Frage nachgegangen.
Cäsar, Balthasar und Melchior, bin ich mir ganz sicher.
Balthasar, Melchior, dann bin ich schon am Ende.
Kaspar, David, Melchior.
Keine Ahnung. Manchmal, CMB, war schon irgendwas mit Christus? Mission? Nee, Christus. Weiter weiß ich nicht.
War alles nicht ganz falsch und alles nicht ganz richtig. Aufklärung kommt von Pastoralreferentin und Sternsinger-Mama Elisabeth Brinkmann aus Bremen.
Also herkömmlich sagen ja viele Kaspar, Melchior und Balthasar. Und ich denke, diese Eselsbrücke ist für unsere kleinen Kinder auch ganz gut. Aber es heißt eigentlich Christus Mansione Benedicat. Also eigentlich so übersetzt auch Christus segne dieses Haus. Das ist der Spruch, den die Kinder dann auch an die Türen schreiben.
Jedes Jahr im Januar ziehen Heerscharen von Kindern durch ganz Deutschland und klopfen an die Türen. Sie singen, sammeln und verteilen den Segen. Singen, sammeln und segnen im Zeitalter von MP3-Playern, Computern und Skateboards. Die Frage liegt auf der Hand. Sind Sternsinger eigentlich noch zeitgemäß? Eine Frage an den Bundespräses des BDKJ, den Bund der Deutschen Katholischen Jugend, an Pfarrer Andreas Mauritz. Sind Sternsinger eigentlich noch cool?
Ja, Sternsinger sind cool. Ich war selber Sternsinger, fand das damals cool und ich finde das heute cool, dass so viele sich da engagieren.
Und das finden auch über 500.000 Kinder und Jugendliche, wenn sie als Sternsinger jedes Jahr von Tür zu Tür ziehen.
In den vergangenen Tagen haben mehrere Fälle von Jugendgewalt in Deutschland für Aufsehen gesorgt. Am Neujahr verletzten drei Jugendliche in München zwei 45-jährige Männer mit Tritten am Kopf. In Berlin schlugen ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger einen 51-Jährigen, nachdem dieser die jungen Leute gebeten hatte, keine Knallkörper mehr auf den Bahnsteig zu werfen. Politiker fordern nun härtere Maßnahmen gegen Jugendliche. Pater Max Capabianca berichtet.
In der Debatte um härtere Maßnahmen gegen straffällige Jugendliche mehren sich kritische Stimmen auch aus der katholischen Kirche. Mehreren gewalttätigen Übergriffen von Jugendlichen hatte der hessische Ministerpräsident Koch eine Verschärfung des Jugendstrafrechts gefordert. Dabei waren auch Erziehungscamps nach US-amerikanischem Vorbild ins Gespräch gebracht worden. Neben dem Bund der katholischen Jugend BTKJ und den katholischen Gefängnisseelsorgern kritisiert auch die Caritas die Vorschläge. Johannes Böhnke vom Diözesan Caritas-Verband des Erzbistums Köln meint:
Wir sind als Caritas sehr kritisch, wenn es um entwürdigende Erziehungsmaßnahmen geht. Unser Jahresmotto heißt Achten statt Ächten und wir gehen davon aus, dass Ächtung in der Erziehung eigentlich relativ wenig zu suchen hat, dass es wohl darum geht, klare Regeln zu setzen. Die amerikanischen Erziehungscamps sind eher militärisch organisiert und arbeiten auch so. Wir sehen das sehr kritisch. Im Übrigen ist das in Deutschland rechtlich überhaupt nicht möglich.
Der Caritas-Vertreter hält die bisherigen Maßnahmen im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs, wie sie im Jugendgerichtsgesetz vorgesehen sind, für ausreichend.
Was für Jugendliche sehr wichtig ist, ist, dass sie zeitnah zu ihrem Handeln die Folgen in den Blick nehmen. Persönliche Folgen, strafrechtliche Folgen. Und die große Schwierigkeit ist in Deutschland, dass das oft nicht passiert. Wir haben Jugendstrafverfahren 6 Monate oder 9 Monate nach der Tat. Da kann kein Jugendlicher mehr einen Zusammenhang herstellen zwischen seinem eigenen Handeln und den Folgen. Das ist ein großes Problem.
Fußballfans, aufgepasst! Wo Fußball gespielt wird, ist der Glaube meist nicht fern. Zumindest in der Terminologie des Ballsports findet sich Göttliches seit jeher wieder. So feierten die Fans von Borussia Dortmund Jürgen Kohler Fußballgott und Maradona nannte seine eigene Extremität die Hand Gottes. Unsere Kollegen von Radio Maria Österreich haben den Zusammenhang zwischen Glaube und Fußball gesucht und sind bei David Kadel fündig geworden. Sein Buch Fußballgott – Erlebnisberichte vom Heiligen Rasen wurde zum Bestseller und mehrfach neu aufgelegt.
Und diese Erlebnisberichte, die handeln eigentlich fast alle davon, dass jeder im Leben so eine kleine Krise braucht, um zu merken, ich bin nicht der tolle Hecht, ich schaffe es doch nicht alleine. Ich glaube, das ist so die Message, die einer, der zum Glauben findet, eigentlich meistens sofort unterschreiben kann, dass er sagt, ich habe so eine Bankrotterklärung unterschrieben, in Anführungszeichen, vor Gott und ihm gesagt, hey Gott, ich habe, was weiß ich, 20, 30 Jahre ohne dich gelebt und habe gedacht, ich schaffe das alles alleine. Und ich brauche kein Gebet und lass mich in Ruhe mit Weihnachten. Aber jetzt muss ich erkennen, okay, ich glaube, ich brauche dich doch.
Inzwischen gibt es auch einen Film, ein 99-Minuten-Road-Movie, in dessen Verlauf sich David Kadel alias Tony Balloni, ein eigenes Dreamteam aus Profifußballern, zusammenkauft. Fußballgott, das Tor zum Himmel, ein Mix aus Fußballdoku und Comedy. Glauben und Fußball scheinen in Deutschland Fuß gefasst zu haben.
Meistens sind es die Ausländer, lustigerweise, die den Glauben so nach Deutschland importiert haben. Ja? Früher sind die Missionare aus Deutschland in alle Welt gegangen, nach Brasilien, und um Mission zu machen. Und heute kommen die Ausländer im Fußball zum Beispiel nach Deutschland und tragen den Glauben wieder zurück in eine, ja, ich sag mal, in eine gottlose Gesellschaft eigentlich wieder. Ne? Habe ich den dritten Film gemacht zur Fußball-WM 2006 in Deutschland. Also der lief letztes Jahr viel in den Kinos. Das ist ein 99-Minuten-Film, indem ich auch einmal quer um die Welt reise bis nach Brasilien und die gläubigen Fußballstars zu Hause besuche und die plaudern dann nicht nur aus dem Nähkästchen, sondern auch ganz offen, warum sie an Jesus glauben, was es ihnen bedeutet, wie sie dazu gekommen sind. Jeder hat ja eine ganz interessante eigene Geschichte.
Kadel ist nicht nur bekennender Christ, sondern auch großer Fan der dänischen Fußballnationalmannschaft und Mainzer Fußballfanatiker. Profifußballer kennt er viele.
Die haben Autos, die haben ein Haus, wovon ihr nur träumen könnt. Und trotzdem, und dieses trotzdem eben unterstrichen, und trotzdem glauben die an Gott und leben auch mit diesem Gott in einem Dialog, lesen in der Bibel. Und das zeigt eben, es ist nicht eben nur für gebrechliche, alte, schwache, arme, sondern an Gott, der da oben sitzt, an den müssen wir alle irgendwie denken, weil der erwartet uns eines Tages. Also diese Aufgabe hat eigentlich jeder zu bewältigen, denke ich.
Die Verbindung von Bundesliga-Fußball und Spirituellem ist vor allem bei südamerikanischen Profis offensichtlich. bei Jorginho etwa, der Anfang der 90er Jahre einen Bibelkreis für Bundesligaspieler ins Leben rief.
Joachim Hess hat mich dann einmal mitgenommen zu Jorginho, zu diesem Kapitän. Da saßen dann 3, 4 andere Fußballer, alles Fußballprofis, die dann einen Nachmittag lang sonntags diskutiert haben über die Bibel. Da wurde gegessen, dann wurde gesungen, der Pfarrer hatte eine Gitarre dabei. Und das war so mein Einstieg. Das hätte ich nicht gedacht. Fußballer, da hat man ja auch so ein Bild vor Augen, so ein Klischee, die ja nicht so gerade sinnvolle Sachen in so ein Mikrofon sagen, das kennt man ja, dass die dann sich in der Bibel auskennen. Also es war alles ganz faszinierend für mich. Und das war dann eben so eine Parallelgeschichte. Teilweise, dass ich selbst als Christ gewachsen bin, indem ich auch gesehen habe, das waren ja für mich Vorbilder. Und diese Vorbilder, die ich eigentlich als Fan gesehen hatte früher, die wurden eigentlich immer mehr zu Vorbildern im Glauben.
Mein Heimatland, die Schweiz, war Gastland des 30. Jugendtreffens von Taizé. Jedes Jahr veranstaltet die Ökumenische Gemeinschaft der Brüder von Taizé ein internationales Jugendtreffen zur Jahreswende in einer europäischen Großstadt. Nach Barcelona, Hamburg, Wien oder Mailand ist Genf und damit zum ersten Mal die Schweiz an der Reihe. Da bin ich mal gespannt, wie es in der Schweiz war. Gudrun Seiler kennt weitere Einzelheiten.
»40.000 Jugendliche haben sich vergangene Woche in Genf versammelt, nicht weniger davon aus dem deutschen Sprachraum. Mit dabei war Dominik Meiering, Stadtjugendseelsorger in Köln. Dem Domradio erklärte er, wie die abertausenden Jugendlichen das Motto des Treffens »Pilgerweg des Vertrauens auf der Erde« umsetzen.
Miteinander leben, miteinander singen, miteinander beten, miteinander erzählen. Und die jungen Menschen kommen aus ganz Europa und sie bringen ihre Themen mit.
Ein Jugendtreffen bietet aber weit mehr als den Austausch von Themen und Glauben, betont Meiering.
Und es wird ein großes Fest der Gemeinsamkeiten, wo eben dieses Vertrauen neu gesucht wird, wie man miteinander Vertrauen leben kann. Und dann trifft man sich regelmäßig in den großen Messehallen und da ist einiges vorbereitet, von der Bibeleinführung über das Singen üben bis hin zu den gemeinsamen großen Gebetszeiten oder Messfeiern, Workshops, wo man sich unterhält zu Themen der Politik.
Gibt es in Europa ein religiöses Zentrum für Jugendliche aller Konfessionen, dann ist es zweifellos Taizé. Die Ökumenische Gemeinschaft war von Frère Roger 1940 im französischen Taizé im Burgund gegründet worden. Seit Ende der 1950er Jahre kamen zunehmend Jugendliche nach Taizé, um gemeinsam zu beten und Gedanken über Religion und Welt auszutauschen. Mittlerweile treffen sie sich jedes Jahr zum Jahreswechsel in einer anderen Stadt. Und zwar zum Feiern auf eine ganz besondere Art.
In der Kirche, in aller Stille, das ist etwas Wunderbares. In den gastgebenden Pfarreien verbringen wir dann die Nacht von 23 Uhr an in der Kirche bis ungefähr so 12:30 und beten eben um Vertrauen, um Versöhnung zwischen den Menschen, Kulturen, Generationen, Konfessionen. Und anschließend geht es natürlich auf die Straße und dann wird mitgefeiert.
In der Nacht auf Neujahr hatten die Teilnehmer ein Fest der Nationen an 150 Orten zwischen dem französischen Ort Bellegarde und der Schweizer Stadt Montreux gefeiert. Am Neujahrstag aßen sie bei ihren Gastfamilien zu Mittag, um danach den Heimweg anzutreten.
Die vielen Jugendlichen, die mitfahren, die habe ich mal interviewt, warum fährst du mit? Sie haben gesagt, ja, weil ich mich im neuen Jahr auf einen neuen Weg machen möchte. Und dazu suche ich dann jetzt am Ende des Jahres nochmal Gottes Nähe. Ich finde das eine wunderbare Gelegenheit, dann da eben auch zum Jahreswechsel selbst ganz in diesem Bewusstsein zu leben. Jetzt fängt was Neues an und das will ich bewusst angehen.
Insgesamt hatten sich für das Treffen in Genf 38.400 Jugendliche aus über 50 Ländern angemeldet. Die größte ausländische Delegation stellte Polen mit 9.130 Teilnehmenden. Aus der Schweiz waren rund 10.000 Jugendliche dabei.
Das war Young Radio. Unser nächster Treffpunkt bei Young Radio ist am 7. Februar. Am Mikrofon verabschiedet sich ganz herzlich Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.